Der Friede Gottes, die Liebe Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Vielleicht ist es Ihnen schon aufgefallen, vor anderthalb Wochen habe ich mir die Haare getönt. Ich war eigentlich, solange ich denken kann, blond und hatte aber immer mal Lust, einen rötlichen Haarton auszuprobieren, aber ich habe mich nicht getraut, ich bin ganz ehrlich. Weil das ja dann doch so ein bisschen den Typ verändert und ich dachte, ach, und dann fragt jeder und jeder sagt was. Da hatte ich keine Lust drauf, aber dann war ich eben doch mutig. Einer hat sogar zu mir gesagt, ja, mutige Entscheidung, und ich dachte, genau, du hast es erfasst. Und vielleicht kennen Sie das auch, vielleicht jetzt nicht mit den Haaren, aber wenn man vielleicht den Kleidungsstil ändert oder in einen ganz neuen Beruf hineingeht, es gibt so ein paar Entscheidungen, die fordern Mut von uns. Da werden Leute uns drauf ansprechen und wir werden dem Rede und Antwort stehen müssen. Vielleicht ist es bei jemandem auch der Mut zur eigenen Haarfarbe, nämlich wenn die Haare grau werden, irgendwann nicht mehr zu färben. Ich möchte diese Predigt heute den Menschen widmen, die viel, viel mehr Mut haben als ich, wenn ich mir die Haare töne, das wäscht sich raus. Es gibt Menschen in der Welt, Menschen, die unsere Schwestern und Brüder sind, Menschen, die zu derselben Familie wie wir gehören, von denen ich glaube, dass sie vielleicht höchstwahrscheinlich viel mehr Mut haben, als ich es habe, nämlich sich zu ihrem Glauben zu bekennen, zu ihrem Glauben an Jesus Christus. Heute ist ja Volkstrauertag, wir haben es ganz am Anfang gehört, wo wir der sinnlosen Opfer von Gewaltherrschaft und Kriegen gedenken und gleichzeitig ist der Tag des Gebets für verfolgte Christen weltweit. Und ich glaube, sowohl die eine als auch die andere Gruppe betrifft Menschen, die mutig waren oder sind. Es braucht Mut, sich zu bekennen zu dem, wer man ist, was man will, wofür man kämpft. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass es kein unschuldig vergossenes Blut auf dieser Erde gibt, dass Gott nicht eines Tages rächen wird und dass Gerechtigkeit erfahren wird, dass nicht zu Gott schreit. Und ich bin überzeugt davon, dass es sich lohnt, sein Leben zu riskieren für einen Gott, der ewiges Leben und der ewiges Leben schenken kann und der Herrscher ist über Leben und Tod. Jesus hat einmal gesagt, und das soll heute der Predigttext sein und der liegt der Predigt zugrunde, aus Matthäus Kapitel 10, fürchtet euch nicht vor denen, die euch bedrohen, denn jetzt kommt bald die Zeit, in der das Verborgene ans Licht kommt und alle Geheimnisse enthüllt werden. Was ich euch im Dunkeln sage, das gebt am helllichten Tag weiter. Was ich euch ins Ohr flüstere, das ruft vor aller Welt laut aus. Habt keine Angst vor den Menschen, die zwar den Körper, aber nicht die Seele töten können. Fürchtet vielmehr Gott, der Leib und Seele in der Hölle vernichten kann. Ich möchte heute weniger auf den Volkstrauertag eingehen, sondern vielmehr auf den Glaubensmut verfolgter Christen und schauen, wie mutig wir selber sind, unseren Glauben zu bekennen. Für Christen, die in Ländern leben, wo das Christentum verboten ist, ist die Frage nach dem Bekenntnis ganz oft eine Frage auf Leben und Tod. Wir hier im relativ friedlichen Europa brauchen keine Angst zu haben, wenn wir sagen, ich bin Christ. In anderen Ländern sieht das ganz anders aus. Open Doors, eine christliche Organisation, die sich die Nöte verfolgter Christen weltweit zum Anliegen gemacht hat, die veröffentlichen jedes Jahr den sogenannten Weltverfolgungsindex. Ich habe den auch als Folie dabei und wer mag, kann sich das auch nach dem Gottesdienst hier nochmal genau anschauen. Und da wird jedes Jahr gezeigt, welches die Länder sind, wo man am gefährlichsten lebt als Christ. Und da steht schon jahrelang Nordkorea an ganz oberster Stelle auf Platz 1. Gefolgt von Ländern wie Eritrea, da kommen ganz viele Flüchtlinge her, aber auch Afghanistan und Syrien, Pakistan, Somalia, Sudan, Iran und Libyen gehören zu den 10 gefährlichsten Ländern. Wer dort den Namen Jesus ausspricht, wer sich dort taufen lässt, wer zu einer geheimen Hausgemeinde oder Hauskirche gehört und geht, und das wird rausgefunden, der muss nicht nur mit Benachteiligung oder Beschimpfung rechnen, sondern auch mit Verfolgung, mit Gefängnisstrafen, mit Folter, mit wirklich körperlichen Schmerzen rechnen und in manchen Fällen tatsächlich auch mit dem Tod. Und da mache ich mir Sorgen, wenn ich mir die Haare färbe oder töne. Ich schäme mich für diesen Gedanken. Und gerade deshalb möchte ich an diesem Beispiel deutlich machen, weil ich glaube, ich bin nicht die Einzige, der es so geht, wie lau und auch ich-bezogen wir hier in den friedlichen, in den Industrieländern dieser Welt sind. Wie oft sich doch unsere Gedanken um uns selbst und unsere eigene kleine Welt drehen. Und dass wir uns ganz oft Gedanken darüber machen, was andere denken, wenn wir so oder so aussehen, wenn wir das oder jenes sagen, wenn wir dieses oder jenes tun. Ich glaube, wir denken viel mehr darüber nach, was andere über uns denken, als das, was Gott über uns denkt. Und zum einen frage ich mich, was können wir für die Christen in diesen Ländern, in diesen gefährlichen Ländern tun? Und ich frage mich zum anderen, wie können wir selbst zu demselben Glaubensmut, Bekenntnismut zurückkehren, den diese Christen innehaben und den auch die Christen ganz am Anfang hatten, die ja auch verfolgt wurden. Also wirklich am Anfang, als die Kirche entstand, als die christlichen Gemeinden entstanden, war die Situation genauso gefährlich. Ich selber bin ja in der DDR aufgewachsen. Da war das auch anders, als es heute ist. Wer sich da zu seinem Glauben bekannt hat, wer zur Kirche ging, der war gebrandmarkt. Da wusste man, da wurde mit dem Finger gezeigt, man war anders. Ich glaube, die eine Frage ist leicht beantwortet, nämlich was können wir für unsere Schwestern und Brüder tun? Wir können für sie beten. Das klingt erstmal wenig, aber ich glaube, es ist ganz viel, was wir da tun können, denn im Gebet setzen wir geistliche, unsichtbare Mächte in Kraft. Das ist das Anliegen von Open Doors. Und ich glaube, das muss unser aller Anliegen sein, für die Christen weltweit zu beten, dass wir weltweit der Tempel werden, von dem Jesus gesprochen hat, den er in 3 Tagen abreißen und wieder, oder den er abreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen will. Als er das damals gesagt hat, dachten die Leute, wie will er denn den Tempel, den sie vor Augen hatten, aus Steinen, wie will er den in 3 Tagen wieder aufbauen? Aber Jesus hat nicht von einem Tempel aus Bausteinen gesprochen, sondern von einem geistlichen, unsichtbaren Tempel, der sich weltweit ausbreiten und aufrichten wird, durch Gottes Gnade, durch seinen Geist. Und damit das geschehen kann, müssen wir beten, wir müssen Fürbitte tun für diese Menschen, dass sie nicht entmutigt werden in Verfolgungen, in Gefängnissen, in Nöten. Paulus schreibt das in vielen seiner Briefe, was er alles gelitten hat an Verfolgung, an Folter, an Gefängnisstrafen. Aber er wurde nicht entmutigt, weil Menschen für ihn beteten und weil er selber gebetet hat, weil er immer wieder seinen Glauben gestärkt hat. Nachher werden wir ja auch Fürbitte halten und wir werden für diese Menschen beten, gemeinsam. Und wir können das auch verstärkt jetzt die ganze nächste Woche tun. Sie haben es vorhin gehört, wir werden eine Gebetswoche haben, die heute Abend beginnt. Jederzeit kann man hier in die Kirche kommen und beten, gerade auch für die Christen in diesen Ländern. Wir können auch Ermutigungskarten schreiben, da kann man sich an Open Doors wenden und die schicken einem Karten zu. Da steht dann keine Adresse von einem Menschen, das wäre zu gefährlich, sondern man kann einen Bibelvers schreiben und das an Open Doors schicken und sie schicken das weiter, so dass das die Menschen erreicht, ohne dass sie in Gefahr geraten dadurch. Aber viel wichtiger finde ich die Frage, was können wir tun, damit wir zu demselben Glaubensmut, Bekenntnismut kommen? Wie mutig bin ich als Christ? Wie mutig bekenne ich mich zu meinem Glauben, zu meinem Herrn? Und was hält mich vielleicht davon ab, überhaupt Christ zu werden, mich Christ zu nennen? Wovor haben wir Angst, wenn wir mal nicht zu unserem Glauben stehen? Ich denke, wir haben auch Angst davor, benachteiligt zu werden. Vielleicht haben wir auch Angst davor, Freunde zu verlieren, von denen wir wissen, dass sie nicht gut über den Glauben, über Kirche reden. Oder wir haben Angst, vielleicht in eurem Alter, wenn ihr als Konfirmanden sagt, ja, ich will festmachen mit Jesus, vielleicht habt ihr Angst, dann gar keine Freunde zu finden. In einer aufgeklärten und modernen Welt, wie es so schön heißt, ist es da nicht dumm und naiv zu glauben, an Dinge zu glauben, die man eben nicht beweisen kann. Vielleicht gibt es unter uns hier auch Menschen, die mit einem anderen Glauben groß geworden sind und die sich deshalb fürchten, sich zu etwas Neuem zu bekennen. Das ist wirklich eine schwere Entscheidung. Oder die mit Eltern groß geworden sind, die immer gesagt haben, das ist Quatsch, an Gott zu glauben, an Jesus zu glauben, ist alles Quatsch, was in der Bibel steht, ist alles ausgedacht. Wer das ständig hört, für den kostet es viel Mut, eines Tages zu sagen, zu seinen Eltern, zu seinen Freunden, vielleicht zum Ehemann, zur Ehefrau, ich habe mich entschieden, ich glaube auch an diesen Jesus, ich will ihm folgen, ich will ihm mein Leben geben. Und ich frage mich, haben die Menschen in diesen gefährlichen Ländern, haben die nicht auch diese Ängste? Ich glaube ja, ich glaube, die haben genau dieselben Ängste wie wir. Viele Berichte, die zu uns durchdringen von diesen Menschen, die erzählen davon, dass sie genau dieselben Ängste haben wie wir. Und die haben sogar noch mehr Ängste, denn sie müssen ja nun wirklich befürchten, dass sie körperliche Schmerzen leiden oder gar ja, sterben müssen. Sie haben wirklich Angst vor Einsamkeit, weggeschlossen, eingeschlossen zu werden. Diese Menschen, diese Christen haben auch Angst, aber sie tun etwas, was Christen tun, wenn sie Angst haben. Sie beten. Die niederländische Missionarin Corrie ten Boom, sie lebt leider nicht mehr, die hat einmal gesagt, Mut ist Angst, die gebetet hat. Mut ist Angst, die gebetet hat. Ich glaube, dass das wahr ist. Das ist meine eigene Lebenserfahrung und ich bin mir sicher, viele von euch können das auch bestätigen. Und das ist was, was wir alle tun können. Dass wenn wir Angst haben, dass wir uns dann an Gott wenden. Wenn wir zum Beispiel kurz vor der Entscheidung stehen, Christ zu werden und wir möchten Ja sagen zu dem, der da anklopft an unser Herz. Oder auch der, der schon lange Christ ist, aber er hat es vielleicht seinem Arbeitskollegen noch nie bekannt, hat es immer verleugnet, hat nicht zugegeben, dass er sonntags in die Kirche geht und dass ihm das wichtig ist. Wenn wir vor dieser Entscheidung stehen und wir haben Angst, uns zu unserem Glauben zu bekennen, dann lasst uns aus dieser Angst ein Gebet machen. Gott versteht uns mit unserer Angst. Angelika Haberstroh hat uns den Eingangsspruch vorgelesen. Jesus hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Jesus weiß, dass wir Angst haben. Aber seid getrost, habt Mut, vertraut mir, denn ich habe die Angst überwunden. Und wenn wir zu Jesus beten und sagen, ich habe Angst, mich zu dir zu bekennen, aber ich möchte es gerne, schenk du mir deinen Mut dazu, dann wird sein Geist, der kein Geist der Angst ist und der Furcht, dann wird sein Geist uns erfüllen und uns zu mutigen Menschen machen, zu mutigen Bekennern des Glaubens. Jesus, sein Geist, Gottes Geist, überwindet in uns die Angst. Aber diesem Gebet liegt immer eine Entscheidung zugrunde. Und ich glaube, das ist der Punkt, der uns vielleicht nicht so bewusst ist. Wir können uns immer dafür oder dagegen entscheiden. Und ganz oft geben wir der Angst nach und entscheiden uns nicht, ins Gebet zu gehen. Wir geben der Angst nach, was könnten die Leute sagen. Ach, ich mach's lieber nicht. Ich halte jetzt meinen Mund. Oder ich treffe nächstes Jahr die Entscheidung, ob ich Christ werden will, ob ich zu dieser Gemeinde gehören will. Ich werde es meinem Mann irgendwann später sagen. Wir sind gut darin, zu fliehen und auszuweichen, uns zu verstecken. In der Bibel steht, wer glaubt, flieht nicht. Warum flieht er nicht? Weil er nicht allein ist, weil er jemanden an seiner Seite hat, der ihm Kraft gibt und Mut, der ihn beschützt. An diesem Punkt, wo wir uns entscheiden, ob wir ins Gebet gehen oder nicht, da macht sich auch eine andere Sache deutlich oder wird offenbar, nämlich wie groß unsere Liebe zu Gott ist. Ich glaube, jeder von uns hat Angst in gewissen Situationen. Aber wenn ich Gott wirklich liebe, dann wird in diesem Augenblick die Liebe größer sein als die Angst. Und die Liebe ist es, die mich ins Gebet treibt. Menschen, die Angst haben, aber die gleichzeitig ihren Herrn lieben, die werden in der Bedrängnis und in der Not immer zu Gott beten und ihn um Hilfe und um Mut und um Kraft bitten. Die Liebe zu Gott, zu Jesus, zum Heiligen Geist ist dann am Ende größer als die Angst. Das heißt, an deinem Bekenntnis deines Mundes und an deiner Tat lässt sich auch deine Liebe zu Gott ablesen. Christ zu sein, Nachfolgerin und Nachfolger, Jüngerin und Jünger zu sein, das heißt, mutig zu sein im Bekenntnis zu deinem Herrn, zu demjenigen, der dich erlöst hat, der dich geheilt hat, der dich beschützt hat, bewahrt hat, geleitet und geführt hat, dem du dankbar bist. Ich weiß, dass das Mut erfordert, zum Handeln gegen den Strom. Es erfordert Mut, all die Dinge in Kauf zu nehmen, vor denen wir Angst haben. Meistens kommt es dann gar nicht dazu. Ich kann mich erinnern, ich habe es vorhin gesagt, ich bin in der DDR aufgewachsen, aber ich hatte auch, oder meine Geschwister und ich, wir hatten auch viele Bewunderer. Wir hatten Bewunderer, weil wir frei waren, unsere Meinung zu sagen. Die haben gerne mit uns gesprochen, weil sie gespürt haben, da ist nicht diese Angst vor dem Regime. Und manchmal ist das so, wenn du dich zum Glauben bekennst, dass das, was du befürchtet hast, gar nicht eintritt, sondern dass der andere interessiert wird und sagt, erzähl mir mehr davon. Warum ist das so? Wie lange ist das schon so? Was ist passiert? Aber manchmal, das will ich auch nicht verleugnen, manchmal bedeutet Christ zu sein tatsächlich auch einsam zu sein. Und es bedeutet manchmal auch benachteiligt zu werden. Und manchmal bedeutet es auch den Verlust des eigenen Ansehens oder der eigenen Beliebtheit. Und trotzdem, Gott ist treu. Gott wird dir alles geben, was dein Herz sich wünscht, was du brauchst. Der wird dir die Anerkennung geben, die du brauchst. Gott würde niemals von dir fordern, ein Opfer, wofür er dich leer ausgehen lässt. So ist Gott nicht. Im Vergleich dazu, was Gott uns schenken will, ist das Opfer, das wir uns zu ihm bekennen, so ein geringes Opfer. Warum machen wir uns immer wieder abhängig von der Meinung anderer Menschen? Haben denn die Menschen mehr Macht als Gott, dass wir so viel Angst vor ihnen haben müssten, vor ihrer Meinung? Können denn die Menschen dich am Ende retten und dir das ewige Leben schenken? Können die Menschen genau die Dinge für dich tun, die Gott für dich tut? Können sie dich von deiner Schuld befreien? Können sie deine Wunden heilen? Können sie dich von der Last deiner Vergangenheit befreien? Das kann kein Mensch. Auch ich kann das nicht. Ich kann Menschen zuhören, ich kann für sie beten, aber die Kraft, die einen anderen Menschen verändert, ist nicht meine Kraft. Es ist immer Gottes Kraft, es ist immer Gottes Geist. Warum machst du dich abhängig von Menschen, die am Ende dir doch nicht helfen können und die genauso ängstlich und jämmerlich sind wie du selbst, auch wenn man ihnen es nicht immer ansieht? Menschen sind sehr gut in der Lage, Mauern aufzubauen und nach außen hin stark zu wirken, während es innen drin ganz anders aussieht. Wir lassen uns so oft von dem Äußerlichen blenden und einschüchtern. Das, wovon du abhängig bist, ist dein Schatz. Du kannst nicht der Meinung der Menschen dienen und gleichzeitig Gott. Ich glaube, dass viele von uns begrenzt sind in ihrem Wirkungsgrad als Christen, weil da immer noch zu viel Menschenfurcht ist und zu wenig Gottesfurcht. Der Text, den wir vorhin gehört haben aus Matthäus, der ist in der Lutherbibel überschrieben mit den Worten Menschenfurcht und Gottesfurcht. Wen fürchtest du? Im Sinne von, wem traust du Macht und Können zu in Bezug auf alle Dinge? Und es ist wahr, Menschen können viel tun. Menschen können uns Angst machen. Aber Gott ist stärker, Gott ist größer. Gott ist der, der alles in seiner Hand hält. Gott ist derjenige, der ewiges Leben schenken kann und der im unsichtbaren Bereich wirkt. Das kann kein Mensch. Wenn du die Menschen fürchtest, wenn du ihre Meinung fürchtest, dann bleibst du selber ängstlich und klein, begrenzt. Aber wenn du anfängst, Gott zu fürchten, im Sinne von, dass du ihm alles zutraust, dann wirst du mutig, dann wirst du unabhängig, dann wirst du frei zu reden, zu handeln und dann kommt die Vollmacht Gottes in dich. Und vielleicht würde es dir helfen, wenn du Vorbilder hättest, an denen du dich orientieren kannst. Wisst ihr was, in der Bibel gibt es so viele Vorbilder, die einerseits ängstlich waren und schwach, so wie wir alle, die aber durch ihren Glauben an Gott befähigt und ermutigt wurden, zu handeln. Ich will euch drei Beispiele nennen, ganz kurz. König David, als er erwählt wurde, als er noch nicht König war, als er schon gesalbt worden war, vielleicht in eurem Alter, wie ihr Konfis jetzt seid. Er wusste, er wird der Nachfolger von König Saul. Und König Saul wusste das auch. Und mit der Zeit hatte David dann schon seine eigenen Heere, seine Armee. Und bei den Kriegen wurde David immer erfolgreicher und Saul immer erfolgloser. Und klar, Saul wurde neidisch, eifersüchtig auf David. Und er wusste ja, das wird mein Nachfolger. Und Saul wurde so eifersüchtig, dass er David umbringen wollte. Und es begann eine Verfolgungsjagd. Und einmal, da hatte David die Gelegenheit, Saul umzubringen. Denn er fand ihn in einer Höhle schlafend mit seinen Bedienern und mit seinen Bodyguards, würde man heute sagen. Und sie schliefen dort in der Nacht. Und David wäre es ein leichtes gewesen, ihn zu töten. Er hätte das getan, wenn er Angst gehabt hätte vor Saul und wenn er die Not gesehen hätte, ihn zu töten. Aber David hatte mehr Gottesfurcht als Menschenfurcht. Er wusste, dass er nicht töten soll. Und er hat nur einen Zipfel des Gewandes von Saul abgeschnitten, um ihm später zu beweisen, ich hätte dich töten können. Aber auch das ist ein sehr mutiger Akt, denn Saul hätte ja aufwachen können, um ihn zu töten. David hat sich Gott untergeordnet. Er war demütig und in der Demut war er mutig. Genauso Königin Esther, die auch keine Königin war von Anfang an. Sie war ein Waisenkind, ein jüdisches Waisenkind, die bei ihrem Onkel groß geworden ist. Und dann wurde sie, nachdem Königin Vashti abgesetzt wurde, wurden hübsche Frauen gesucht und sie wurde auserwählt, die neue Königin zu sein. Und damals war es so, dass die Königin kein Recht hatte. Sie durfte nur zum König, zu ihrem Ehemann gehen, wenn der das Zepter erhob, wenn er den Stab erhob und ihr das erlaubt hat. Aber Esther hatte das Anliegen, ein Gesetz rückgängig zu machen, was die Juden vernichten sollte. Sie selbst war Jüdin. Und sie hatte den Mut, zum König zu gehen, ohne dass sie eingeladen war. Das hätte mit dem Tod bestraft werden können. Aber sie war nicht leichtsinnig, indem sie einfach hingegangen ist und gesagt hat, hier, ich habe ein Anliegen, ich möchte, dass das Gesetz rückgängig gemacht wird. Nein, sie hat 3 Tage lang gefastet und gebetet und sich darauf vorbereitet. Sie ist im Geiste Gottes vor den König getreten. Und sie hat bei dem ersten Treffen noch nicht mal ihr Anliegen vorgebracht, sie hat einfach nur ein Essen bereitet. Und das 3-mal. Und beim 3. Mal hat sie gesagt, ich habe ein Anliegen. Und der König war bereit, hat gesagt, du kannst alles kriegen, das ganze Königreich. Und sie sagt, ich möchte nur, dass ein Gesetz wieder rückgängig gemacht wird. Und sie hat das erreicht, was sie wollte, durch Gottesfurcht. Sie hatte keine Angst vor den Menschen. Oder auch Daniel, der Prophet, der in einem fremden Land ins Exil geholt worden war und wo seine Religion verboten war, eigentlich genauso wie in den Ländern der verfolgten Christen. Aber er wagt es, seinem Gott treu zu bleiben und weiter seinen Gott anzubeten. Und er tut das gar nicht demonstrativ vor allen Leuten, er ist nicht übermütig. Er tut es in seinem stillen Kämmerlein, aber wie es der Feind so will, durch ein Fenster hindurch sehen, dass die Bediensteten des Königs sie verpfeifen, Daniel beim König. Und der König, der hat den Daniel lieb, so wie ich es euch vorhin gesagt habe. Er hatte Ansehen beim König, obwohl er einem anderen Gott gedient hat. Und der König saß in der Klemme, weil er musste an sein eigenes Gesetz, er musste seinem eigenen Gesetz treu bleiben und die Menschen verhaften lassen oder dem Tod ausliefern, die nicht mehr den König anbeten. Und er musste Daniel in die Löwengrube werfen lassen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass nicht nur Daniel gebetet hat, sondern der König auch, die ganze Nacht. Und Gott war treu. Gott hat dieses Bekenntnis von Daniel belohnt. Er hat sein Leben bewahrt in der Löwengrube. Gott lässt niemanden im Stich, der sich zu ihm bekennt. Jesus hat gesagt, wer nun mich bekennt vor den Menschen, zu dem will ich mich auch bekennen, vor meinem Vater im Himmel. Was heißt das denn, wenn Jesus sich vor Gott, vor dem Vater im Himmel zu uns bekennt? Das heißt nichts anderes, als dass wir auf dieselbe Ebene, auf dieselbe Stufe gehoben werden. Wir werden mit Gott herrschen und regieren. Wer sich zu ihm bekennt, zu dem wird sich Gott auch bekennen. Was für eine Verheißung. Aber wir haben nicht nur Vorbilder in der Bibel, da könnte man ja sagen, vielleicht ist ausgedacht, vielleicht ist das lange her und heute passiert sowas nicht mehr. Da haben wir viele Argumente. Aber es gibt auch in unserer Zeit Menschen, die mutig waren. Dietrich Bonhoeffer ist zwar schon gestorben, aber ist noch nicht so lange her. Er war mutig, sich dem Rat der Gewaltherrschaft in die Speichen zu werfen und damit auch mit seinem Leben zu bezahlen. Oder Martin Luther King, der in Amerika für die Rechte, für die Gleichberechtigung von Schwarz und Weiß gekämpft hat, aus seinem Glauben heraus und dafür auch mit seinem Leben bezahlte. Aber es gibt auch unbekannte Menschen. Vielleicht erinnert ihr euch, letztes Jahr war ein muslimischer Imamsohn in unserer Gemeinde, der auch Imam werden sollte in seinem Land, aber der Jesus kannte und der Jesus auch nicht verleugnen konnte und wollte und der zu seinem Vater gesagt hat, ich bin Christ, ich glaube an Jesus Christus. Und er hat mit Verfolgung gerechnet und die Verfolger haben ihn bis hierher nach Deutschland verfolgt. Ihm wurden die Knochen gebrochen, die Arme. Er wurde geschlagen, zusammengeschlagen. Er musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Er hat uns seine Wunden gezeigt. Aber er hat alles, was er braucht zum Leben. Seine Augen haben geleuchtet, wenn er von seiner Liebe zu Christus erzählt hat. Oder ein Mädchen, das bei einem Amoklauf, das ist schon ein paar Jahre her, in den USA dem Amokläufer auf die Frage hin, ob sie wirklich an Jesus Christus glaubt, ob sie diesen Glauben nicht absagen will, noch einmal bekennt. Sie schaut dem Gewehrlauf ins Auge und sie sagt, ich glaube an Jesus. Und sie bezahlt mit ihrem Leben dafür. Es gibt auch andere mutige Entscheidungen, wo wir nicht gleich mit dem Tod rechnen müssen, die doch aber auch eine laute Sprache sprechen für den, an den wir glauben. Letztens saß ich bei einem Geburtstagsbesuch einer älteren Dame neben deren Enkelin, die zwischen 20 und 30 war und Medizin studiert hat und jetzt in der Schweiz ihre Fachärztin in der Gynäkologie macht. Und sie hat gesagt, ich möchte keine Abtreibungen vornehmen. Aber das gehört zu dem Ausbildungslehrgang. Und sie hat mit ihrem Chef gesprochen und gesagt, ich möchte auf der Gynäkologie arbeiten, ich möchte Fachärztin in diesem Bereich werden, aber ich möchte das nicht machen. Und das war schwierig für den Chefarzt, weil der wusste, sie muss das machen, das gehört zur Ausbildung. Aber er hat zu ihr gesagt, ich will einen Weg finden, damit du diese Ausbildung machen kannst. Das sind mutige Christen unter uns. Und vielleicht stehst du selber gerade auch vor so einer Herausforderung. Vielleicht geht es bei dir um die grundsätzliche Entscheidung, Christ zu werden, ernst zu machen mit Jesus und auszuhalten, was deine Familie, deine Angehörigen oder dein Volk dazu sagen wird. Wenn du diese Angst hast, dann mach aus dieser Angst ein Gebet und bitte Gott, deine Liebe zu ihm noch tiefer und bedingungsloser zu machen und dir den Mut für diesen Schritt zu schenken. Aber vielleicht stehst du auch vor einer ganz anderen Herausforderung. Vielleicht spürst du, dass Gott dich in eine ganz bestimmte Aufgabe ruft, aber du traust dich nicht. Du hast das Gefühl, da fehlt dir noch was. Oder du fragst dich, was werden die anderen sagen, wenn ich das mache? Werde ich das schaffen? Dann mach aus deiner Angst ein Gebet und bitte Gott, dir die Angst zu nehmen und dir stattdessen Mut zu schenken. Oder vielleicht brauchst du Mut in den kleinen Dingen des Alltags. Vielleicht schämst du dich, vor deinen Mitschülern zu bekennen, dass du in den Konfirmandenunterricht gehst und dass du es vielleicht doch interessant findest und gar nicht so langweilig, wie vielleicht andere sagen, die das schlecht machen. Oder du meidest den Konflikt mit deinen Eltern, weil sie vielleicht diejenigen sind, die es schlecht machen und du langsam Gefallen daran findest. Glaubst du, Gott wird dich im Stich lassen, wenn du dich zu ihm bekennst vor den Menschen? Ich sage dir, das wird er gewiss nicht tun. Vielleicht passiert nicht gleich das große Wunder, aber mit dem Blick auf die Ewigkeit hast du genau die richtige Entscheidung getroffen. Glaubt ihr, dass Jesus sein Versprechen brechen wird, sodass er uns nicht treu bleibt, wenn wir treu zu ihm sind? Und wenn dein Glaube dich vielleicht tatsächlich zu einer Entscheidung auf Leben und Tod drängt, dann frage dich, ist die Gewissheit des ewigen Lebens so stark in mir? Stärker als die Angst vor dem körperlichen Tod. Und wenn dein Glaube dich zu einer Entscheidung auf Verlust deines Ansehens oder deiner Beliebtheit drängt, dann frage dich, ist meine Liebe zu Gott stärker als mein Bedürfnis nach Anerkennung und Beliebtheit? Ich sage dir, das ist meine eigene Erfahrung. Dein Mut wird größer und stärker, je enger deine Beziehung zu Gott wird, zu Jesus, zum Heiligen Geist. Dein Mut wird größer und stärker, je intensiver dein Gebetsleben wird. Und dazu zählt auch die Fürbitte anderer Menschen für dich. Ich würde nicht hier oben stehen und ich hätte nicht den Mut, das zu predigen, was ich predige, wenn es nicht Menschen gäbe, die für mich beten, die regelmäßig für mich und meine Familie einstehen. So wie Jesus zu Petrus gesagt hat, dass er für seinen Glauben betet, dass er nicht aufhört, so betet Jesus für uns alle, dass unser Glaube nicht aufhört. Und so wie die Gemeinde für Paulus und Silas gebetet hat, als die im Gefängnis waren, so dürfen wir alle uns in die Fürbitte unserer Mitschwestern und Mitbrüder fallen lassen und uns denen anvertrauen. Ich sag euch, baut ein Gebetsnetzwerk um euch herum auf, damit ihr stark und mutig werdet, im Glauben und im Bekenntnis. Scheut euch nicht in notvollen Zeiten, dieses Netzwerk der Fürbitte ja anzurufen und zu sagen, betet für mich, ich brauche eure Fürbitte. Ich zweifle, ich bin angefochten. Ich sage euch, dieses Netzwerk der Fürbitte wird euch tragen. Und genau solch ein Netzwerk wollen wir auch für die verfolgten Christen aufbauen, die in noch viel schwierigeren Situationen leben als wir. Unsere Fürbitte für diese Menschen wird etwas bewegen. Wisst ihr, die neue Haarfarbe, die wäscht sich raus. Es ist nur eine Tönung. Und selbst wenn ich die Haare gefärbt hätte, es würde irgendwann rauswachsen oder ich könnte es wieder anders färben. So mutig ist diese Entscheidung gar nicht. Christ zu sein, ist eine viel mutigere Entscheidung. Denn es ist eine neue Identität, die wir anlegen. Und diese neue Identität, die muss immer wieder zum Vorschein kommen. Das Licht in uns muss immer wieder zum Leuchten kommen. Die neue Identität in Jesus, die wäscht sich nicht raus und die wächst auch nicht raus. Die ist da. Darum kämpfe nicht dagegen an, sondern sag mutig Ja dazu. Gott ist es wert, dass du dich zu ihm bekennst, dass du dich nicht versteckst, sondern dass du mutig sagst, an wen du glaubst, wem du vertraust und wem du gehörst in Ewigkeit. Amen.